Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und einer Jesidin, die von ihrer Rettung durch die Landesregierung in Baden-Württemberg berichtet. Wir besuchen einen Crashkurs für Demokratie im nordrhein-westfälischen Landtag und wir lassen uns erklären, wie lange es braucht, bis ein ausgeschaltetes Atomkraftwerk vollständig abgebaut ist. Guten Abend. Was haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Altbundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam? Sie mögen es größer und weiter. Das Bundeskanzleramt in Berlin wird umgebaut. Die Planung begann noch unter Merkel. Jetzt in Scholz' Amtszeit geht es zur Sache. Wobei Umbau vielleicht das Ganze etwas verniedlicht. Von den Quadratmetern her verdoppelt sich das Amt. Was die Zahl der Mitarbeitenden angeht, ist das Bundeskanzleramt schon ordentlich gewachsen. Über 800 Menschen arbeiten dort. Als der erste Bundeskanzler Adenauer regierte, waren es 150. Aber ja, das waren auch noch andere Zeiten. Damals ging der Kanzler im Garten spazieren. Heute werden ins Bundeskanzleramt 5-geschossige Wintergärten eingebaut. Für 14 Millionen Euro. Muss das sein? Darüber wird immer noch gestritten, obwohl die Arbeiten bereits begonnen haben. Der Umbau soll 2028 fertig sein. Die Betonung liegt auf soll. Denn schließlich wird nicht irgendwo gebaut, sondern in Berlin. Mein Kollege Panayotis Gavrilis war dort.
Eine Gruppe Arbeiter fällt mit Kettensägen Bäume und macht Sträucher dem Erdboden gleich. Einer steuert einen Kran, der nach Baumästen greift und sie anschließend zerkleinert. An anderen Bäumen sind Seile befestigt, sie sollen umgepflanzt werden. Durch ein Tor sind von außen auf dem Gelände des Kanzleramtsgartens aufeinander gestapelte Baumstämme zu sehen. Auf der anderen Seite, nahe der Spree, geht Tarek Dumlupina mit seinen zwei Hunden spazieren. Er wohnt hier in der Nähe.
Finde ich ehrlich gesagt nicht okay. Finde ich schade um den grünen Bereich, den wir hier haben und erhalten sollten.
Ein anderer Anwohner sieht hingegen auch Vorteile.
Ich weiß zumindest, dass eine Brücke über die Spree gebaut wird und die dann auch öffentlich sein soll. Das ist natürlich für mich jetzt erstmal eine Verbesserung, weil ich denke, dann komme ich schneller dahin, wo ich hinkommen möchte.
Personell wächst das Kanzleramt bereits seit Jahren. Seit der Öffnung des damaligen Neubaus 2001 hat sich die Anzahl der Beschäftigten auf aktuell 864 mehr als verdoppelt. Rund 270 von ihnen sind momentan in anderen, naheliegenden Gebäuden untergebracht. Mit dem Erweiterungsbau sollen bis zu 400 neue Büros entstehen. Eine neue Amtswohnung, ein neuer Hubschrauberlandeplatz, Wintergärten, eine Kita, die bereits erwähnte zweite Brücke und ein Verbindungstunnel. Ein Teil des zu bebauenden Geländes war ursprünglich einmal für Wohnungen vorgesehen. Nun soll dort stattdessen ein separates Post- und Logistikgebäude fürs Kanzleramt entstehen. Gesamtkosten mindestens 777 Millionen Euro und damit mehr als die ursprünglich veranschlagten 600 Millionen Euro. Der Grund: steigende Baukosten. Und die könnten auch weiter dafür sorgen, dass es noch teurer wird. Der Bundesrechnungshof hatte bereits 2020 Kritik an dem teuren Projekt geäußert. Er forderte unter anderem eine günstigere Lösung für den Helikopterlandeplatz, auf eine zweite Spreebrücke zu verzichten und die Wintergärten wegzulassen, da sie keinen Mehrwert böten. Die Erweiterung des Baus geht auf Ex-Kanzlerin Angela Merkel zurück. Nachfolger Olaf Scholz verteidigt das Großprojekt, so in einem ZDF-Interview im vergangenen Jahr.
Das ist eine lange geplante Weiterführung des Baus des jetzigen Kanzleramtes mit vielen Platz für diejenigen, die hier arbeiten und die heute auf viele Gebäude verstreut sind. Und ich glaube, dass so eine lange vorbereitete Planung, die jetzt sehr weit fortgeschritten ist, auch zu Ende geführt werden muss.
Gesine Löth, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, überzeugt die Argumentation, mit dem Erweiterungsbau alle über Berlin-Mitte verteilten Beschäftigten unter einem Dach zu versammeln, kaum.
Das sind aus meiner Sicht alles vorgeschobene Gründe. Wir haben ja immerhin noch zwei Regierungssitze, nämlich Berlin und Bonn. Und es führt bisher keine Gesetzesänderung dahin, dass der Standort Bonn aufgegeben wird. Also wenn man zwischen Bonn und Berlin pendeln kann, dann kann man auch innerhalb Berlins die öffentlichen Verkehrsmittel, das Fahrrad oder das Auto benutzen.
Lötsch findet das fast 800 Millionen Euro teure Projekt unangemessen zu einer Zeit, in der die Regierung die Bevölkerung zum Sparen auffordert.
Nur für die Bundesregierung scheint das nicht zu gelten. Wir haben schon ein sehr großes im internationalen Maßstab Regierungsgebäude, das Bundeskanzleramt. Und das ist ohne Maß, was jetzt geplant ist.
Die linken Abgeordnete fordert, den Bau zu stoppen. Der Haushaltsausschuss könnte das nötige Geld sperren. Dafür bräuchte es vor allem den politischen Willen der Ampelfraktionen, aber davon ist bisher nichts zu merken. In der grünen Fraktion ist niemand über den Neubau glücklich. Wirklich stoppen will ihn aber auch niemand, genauso wie sich öffentlich dazu äußern. Aus Parlamentskreisen der Fraktion heißt es lediglich, es müsse ein Leuchtturmprojekt für nachhaltiges Bauen sein. Vor allem der Tunnel aber steht dem entgegen, weil der Bau viele Ressourcen verbraucht, so die Argumentation. Das sei kein Fortschritt, für den man sich als Koalition aber ausgesprochen hätte. Die FDP-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bauausschusses, Sandra Weser, kritisiert als einzige aus der Ampelkoalition öffentlich das Projekt.
Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Krisenzeit würde ich Bundeskanzler Scholz einfach raten, dieses Projekt erstmal auf Eis zu legen.
Nicht nur zu teuer und zu groß, sondern vor allem zu klimaschädlich und architektonisch nicht mehr zeitgemäß, meint Johanna Wörner von den Architects for Future, einem Zusammenschluss von mehrheitlich ArchitektInnen für mehr Klimaschutz.
In der Hinsicht, dass da sehr prunkvoll und sehr verschwenderisch mit Raum umgegangen wird, wie es heute einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und der Plan, der stammt ja von 1993 und 30 Jahre später mit wesentlich mehr Wissen über die Ressourcenknappheit, die Energiekrise, die CO2-Emissionen und den Klimawandel, sollte von der Regierung ein anderes Zeichen gesetzt werden.
Das Bestandsgebäude aufstocken, mehr mit Holz bauen statt mit Stahl und Beton, fordert Wörner. Aufstocken sei technisch nicht realisierbar, heißt es von der zuständigen Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Zudem gibt es auch ein machtsymbolisches Argument gegen die Aufstockung. Regierungsgebäude sollen sich in der Gebäudehöhe dem Reichstag unterordnen, heißt, das Parlament steht über allem. Immerhin, das neue Kanzleramtsgebäude soll den höchsten Gebäudeenergiestandard erhalten. Für die 180 gefällten Bäume sollen am Ende rund 200 neu gepflanzt werden. Und was an Grün und Bäumen dem Bau zum Opfer fällt, soll auch woanders mit Neubegrünung ersetzt werden. Olaf Scholz verteidigt das Projekt auch mit der architektonischen Anordnung des Regierungsviertels, dem sogenannten Band des Bundes. Dabei sollen Regierungs- und Parlamentsgebäude mit ihrer Beton-Glas-Architektur symbolisch Ost und West verbinden.
Und ich glaube, es passt ein bisschen zu dem, was das Kanzleramt jetzt auch ausmacht. Ein helles Gebäude, ein freundliches, ein Ort, wo auch viele Bürgerinnen und Bürger gern mal hinkommen können, um zu sehen, wie hier gearbeitet wird.
Auch in Zeiten von mobilem Arbeiten will das Kanzleramt nicht auf die vielen neuen Büroräume verzichten. Desk-Sharing, also das Teilen des Schreibtisches, sei nur bedingt in die täglichen Arbeitsabläufe integrierbar, argumentiert die Regierung. Die Gründe? Sicherheit und Vertraulichkeit. Materialien und Konstruktion des Gebäudes müssen zudem hohen Sicherheitsanforderungen genügen für den Fall von Terroranschlägen. Was die Sicherheitsstandards angeht, ist es vielleicht nicht ganz vergleichbar. Aber wie schnell viele Büros im Verhältnis günstig entstehen können, zeigt ein neues benachbartes Bundestagsgebäude. 400 Büros sind in knapp über einem Jahr gebaut worden, Kosten 70 Millionen Euro. Also nur knapp ein Elftel der geplanten Ausgaben für das neue Kanzleramtsgebäude, das 2028 fertig sein soll.
Panayotis Gavrilis über den umstrittenen Umbau des Bundeskanzleramtes. Das ist Völkermord, hat heute der Bundestag entschieden. Das, was die Terrororganisation Islamischer Staat 2014 begonnen hat, ist ein großes Verbrechen. Tausende Jesidinnen und Jesiden wurden damals im Nordirak getötet oder gefoltert, verschleppt, als Sklaven verkauft. Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor den Opfern der durch den IS begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So steht es im Beschluss des Bundestages. Dem geht bereits eine Hilfsaktion voraus. Als erstes Bundesland hatte Baden-Württemberg und darin Ministerpräsident Kretschmann eine Rettungsaktion gestartet und 1100 Jesidinnen und ihre Kinder nach Deutschland gebracht. Vorbild für andere Bundesländer und auch Australien und Kanada sind dem Beispiel gefolgt. Landeskorrespondentin Katharina Thoms hat eine der Geretteten getroffen. Sie war noch ein Kind, als alles begann.
Jihan Aloma sitzt auf ihrem Schreibtischstuhl vor ihrem Bett. Die 18-Jährige mit den braunen, langen Haaren und der zierlichen Brille macht gerade ihren Realschulabschluss. Sie lebt nicht weit weg von Stuttgart, grüne Wälder und die Hügel der Schwäbischen Alb vor der Haustür. Das alles ist nicht selbstverständlich.
Ich bin in Schöngall geboren und auch bis mein 10. Lebensjahr aufgewachsen. Da sind auch die schönsten Erinnerungen als kleines Kind passiert, aber auch die schlimmsten Erinnerungen gleichzeitig, weil es auch Schöngall der Ort ist, an dem ich das letzte Mal meinen Vater sah.
Das war am 3. August 2014. Da begann für sie, ihre Familie und viele hunderttausende andere Jesidinnen und Jesiden im Nordirak der Terror. Auch Jihan Aloma gehört der Religionsgemeinschaft an. Die islamistischen Terroristen des IS sehen in ihnen Ungläubige, Teufelsanbeter, wollen sie vernichten. Im August 2014 überfallen sie die Region. Die Jesiden werden vertrieben, gefangen genommen, getötet.
Der 3.8.2014 ist ein Tag, das ich, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen werde. Wenn ich jetzt die Augen zumachen würde, hätte ich den ganzen Tag vor meinen Augen, wie wir um 3 Uhr morgens von den Bomben aufgeweckt wurden, wie wir hektisch in den Autos eingestiegen sind und fahren dann von dort aus in die Berge.
Jihan Aloma ist 10 Jahre alt, als das passiert. Die drittälteste von 7 Kindern. Die Flucht in die Berge schafft die Familie nicht mehr. Sie müssen zurück. Sie selbst wird mit hunderten Frauen und Kindern in einer Schule zusammengepfercht.
Viele Frauen und Kinder waren auch verzweifelt, dass von meiner Cousine der Vorschlag kam, dass wir Wasser auf dem Boden machen und dann ein Kabel aus der Steckdose rausziehen und dann dass wir uns alle zusammen umbringen, anstatt diese schlimme Situation mitzuerleben und zuzusehen, wie unsere Frauen missbraucht werden und verkauft und vergewaltigt werden.
Der Anfang eines Martyriums für sie, ihre Mutter und Geschwister und tausende andere. Die Familie wird auseinandergerissen. 10 Monate wird Jihan mit ihrer Mutter unter den Islamisten weitergereicht. Bis zu 7000 Frauen und Kinder wurden im Nordirak verschleppt. Nach UN-Angaben bis zu 10.000 Jesiden getötet. Knapp 3000 werden bis heute vermisst. Mit ihrer Mutter und 3 Geschwistern gelingt Jihan Aloma nach 10 Monaten die Flucht. Ein Onkel rettet sie.
Er hat uns für 10.000 Euro freigekauft von einem IS-Mann, der seine Leute für das Geld verraten hat und uns in einen sicheren Ort gebracht hat und er dann das Geld bekommen.
In dieser Zeit plant die Landesregierung in Baden-Württemberg eine Hilfsaktion. Eine Delegation von Jesidinnen und Jesiden hatte den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann damals offiziell um Unterstützung gebeten. Die baden-württembergische Regierung konnte mit Erlaubnis des Bundes ein landeseigenes Programm für die Rettung von mehr als 1000 Jesidinnen und ihrer Kinder auflegen. Koordinator der Rettungsaktion damals war der Religionswissenschaftler und Regierungsbeamte Michael Blume.
Natürlich kann sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen, wie schwer das ist zu entscheiden, wen nehmen wir mit, wen lassen wir zurück.
Heute ist Blume Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Damals fuhren er und sein Team mit Psychologen und anderen Helfern mehr als 12 Mal in die Flüchtlingscamps in den Irak.
Wir hatten dann natürlich strenge Vorgaben. Also wir haben quasi besondere Schutzbedürftigkeit. Das war traumatisierende Gewalt. Das waren Frauen und Kinder. Wir haben dann noch dazugefügt die Behandlungsfähigkeit. Also man musste auch die Überzeugung haben, dass wir in Deutschland auch helfen können.
In Baden-Württemberg wurden die Frauen und Kinder verteilt in die Städte. Viele Ehrenamtliche kümmerten sich. Wer wollte, bekam eine psychologische Betreuung.
Die Frauen und Kinder, vor allem die Kinder, wollten unbedingt in die Schule, die wollten unbedingt in den Alltag. Es gab damals Jubel, wenn es geschneit hat. Man wollte sozusagen möglichst weg von den schlimmen Erinnerungen. Und dadurch ist dann vieles sehr, sehr gut gelaufen.
Auch mit Hilfe von Therapien gelang es vielen, ihr Trauma zu bearbeiten. Jihan Aloma geht heute in die Schulen, erzählt dort ihre Geschichte. Sie hat mit Unterstützung von Freunden ein Jugendbuch über ihre Erlebnisse geschrieben.
Weil ich gemerkt habe, dass ich damit mein Trauma verarbeiten kann. Also das war eine Art Therapie für mich, vor Leuten zu stehen und darüber zu sprechen und zu wissen, dass ich nicht ausgelacht werde und dann meine Geschichte zugehört wird.
Dass der Bundestag den Völkermord an den Jesiden jetzt offiziell anerkennt, bedeutet ihr viel. Jihan Aluma ist extra nach Berlin gefahren deshalb. Baden-Württemberg plant auch ein zweites Sonderkontingent. Denn immer noch leben viele traumatisierte Jesidinnen und Jesiden in Flüchtlingscamps im Irak. Bis zu 200 Härtefälle will Baden-Württemberg aufnehmen. Rund 7 Millionen Euro stehen dafür bereit. Es fehlt noch das Okay von der Bundesebene dafür. Auch Jihan Aluma hofft darauf, weil auch sie noch Verwandte im Irak hat, die dort nicht mehr leben wollen.
Katharina Thoms über die Zuflucht von Jesidinnen und ihren Kindern in Baden-Württemberg. Der Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf ist ein sehenswertes Gebäude. Aber naja, auch keines, bei dessen Anblick jetzt man völlig aus den Latschen kippt. Und doch kommen immer wieder Menschen in den Landtag, die total in Staunen geraten. Über den Bau, aber vor allem über das, was drinnen passiert. Über das Parlament und die demokratischen Abläufe. Das sind Besucherinnen und Besucher der Demokratieschule, ein Projekt des Landes für Asylsuchende. 2019 wurde es ins Leben gerufen. Jetzt gerade hat die Demokratieschule wieder geöffnet. Und Vivien Leuer hat sich das Programm und die Staunenden genauer angesehen.
Sie kennen doch den runden Tisch für schwierige Situationen, Diskussionen. Alle sind gleich.
In einem Vortragsraum des Landtags von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf sitzen etwa 80 Menschen vor einer großen Leinwand. Der Mitarbeiter des Besucherservice erklärt ihnen, was hier im Landtag so alles passiert.
Wir gehen gleich oben auf die Tribüne und da werden wir das viel besser sehen.
Die Besucher und Besucherinnen sind allesamt aus dem Ausland. Sie sind als Geflüchtete, Einwanderer oder Arbeitskräfte nach Deutschland gekommen. Hier im Landtag sollen Sie heute etwas übers deutsche Staatssystem lernen. Die Veranstaltung heißt Demokratieschule und findet etwa einmal im Monat statt. Jetzt wird ein Film abgespielt.
Nordrhein-Westfalen liegt im Herzen Europas. Es ist eines von 16 Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland.
Der Film erklärt kurz und knapp, wie das Zusammenspiel von Bundestag und Landesparlamenten funktioniert, wer für was zuständig ist, wie Wahlen ablaufen.
In einer Demokratie wie bei uns kann jeder mitmachen. Jeder, der sich für das Zusammenleben von Menschen einsetzt, wird Teil der Demokratie. In der Schule, im Verein oder am Arbeitsplatz.
Die Menschen im Raum, etwa gleich viel Frauen wie Männer aller Altersklassen, hören gespannt zu. Manchmal flüstern sie kurz, ich höre verschiedene Sprachen.
Was im Landtag passiert, betrifft uns alle.
So, sind noch irgendwelche Fragen jetzt? Wenn nicht, dann meine Kollegin, mein Kollege stehen bereit.
Möchten Sie mir bitte alle folgen?
Ja, gerne.
Wir stehen auf und folgen der Dame vom Besucherservice über eine breite, geschwungene Holztreppe hinauf zur Besuchertribüne des Plenarsaals. Ich spreche einen Mann an. Er ist dunkel gekleidet, etwa um die 50 Jahre alt.
Ich komme aus Syrien.
Und seit wann sind Sie hier?
2015.
Ist es das erste Mal, dass Sie in einem Parlament
ja,
sind?
Ja, das erste Mal, ja. Sehr, sehr schön.
Was haben Sie heute schon gelernt?
Über Politik in Deutschland, im Parlament und ganz anders. Und so ein anderes System.
Können Sie das erklären?
Ich kann nicht.
Der Mann schaut weg. Das Gespräch wird ihm sichtlich unangenehm. Er sagt, es sei ihm verboten, über Syrien und Politik zu sprechen.
Verboten für mich. Ja, kann ich nicht sprechen über Politik. Nein.
Mittlerweile ist auch der Mitarbeiter vom Besucherservice wieder da und erklärt nun, wie die Landtagssitzungen hier im Plenarsaal ablaufen.
Jede Plenarsitzung wird live ins Internet gestreamt und gefiltert.
Die Menschen sind überrascht über so viel offene Demokratie. Sie gucken sich an, flüstern miteinander. Sie erfahren noch, wie sich Fraktionen bilden oder Parteien entstehen. Nach dem Vortrag spreche ich zwei junge Männer an. Auch sie sind 2015 aus Syrien nach Deutschland gekommen. Abdelmachid und Mohammed.
Demokratie gibt es bei uns hier halt nicht. Und ja, Meinung äußern, dass man zum Beispiel über Präsident was spricht, dann wird man verhaftet, wird man dann vielleicht auch umgebracht.
Eigentlich, wir haben extra ein Buch. Das ist so ein kleines Buch, so eine Stunde in der Woche. Wir lernen nur über unser Diktator, was er gemacht hat, was sein Vater in unser Land gemacht hat. Also, das war eigentlich nur eine Lüge.
Ja. Da lernt man, was die Regierung uns im Kopf.
Die Regierung, also dann nur der, was er gemacht, genau, vor uns gemacht hat.
Der ist ja die Regierung.
Die Regierung. Also wir haben alles. Ja, bestimmt alles. Und unsere Regierung steht da in Damaskus, in unserer Hauptstadt, nur vor ihm, vor sein Gesetze ja zu sagen. Das ist alles.
Und wie ist das jetzt in Deutschland? Wie fühlt sich diese neue Freiheit auch im Kopf an?
Einfach sehr zufrieden. Ja, genau. Auf jeden Fall. Das, deshalb haben wir unser Land verlassen. Also deshalb sind wir hier, einfach hier in Deutschland. Wir hatten auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel in andere Länder zu bleiben. Aber das haben wir nicht gemacht. Guck mal, wir sind jetzt im Land, die sehr schwer Sprache haben und total andere Kultur haben. Aber die haben sehr gute Demokratie. Deshalb sind wir hier.
Wir sind wieder in der großen Eingangshalle des Parlaments, vor dem Vortragsraum. Landtagspräsident André Cooper kommt dazu. Er hat das Programm 2019 ins Leben gerufen und wird sich gleich eine Stunde lang den Fragen der Geflüchteten stellen.
Die meisten dieser Menschen, die hier waren, die kommen aus Ländern und Nationen, wo es eben keine Demokratie gibt, wo sie keine Berührung hatten zur Politik und zur Demokratie. Und ich finde es wichtig, ihnen zu zeigen, wie funktioniert Politik. Das zeigen wir hier live. Und wir wollen auch Vorurteile abbauen. Und mir geht es darum, ein Stück weit an der Stelle zu sagen, das sind die Möglichkeiten, die Chancen, die wir hier haben, auch zur Mitwirkung in Demokratie. Natürlich ist damit auch Verantwortung verbunden und auch auf diese Verantwortung hinzuweisen.
Jetzt schüttelt er Hände, schaut den Menschen in die Augen, sagt unzählige Male Hallo und steht für Fotos bereit.
Och, schön, ein Foto machen bitte.
Die Besucher und Besucherinnen sind begeistert. Das ist Demokratie zum Anfassen.
Das ist alles interessant. Das ist das ganze Gebäude und das alles.
Vivien Leue über die Demokratieschule im Düsseldorfer Landtag.
Die CDU in Niedersachsen hat ein Problem, denn ein Weiter-so ist nicht angesagt. Früher, da hat sie den Ministerpräsidenten gestellt. Heute sitzt sie in der Opposition. Manche trauern immer noch dem einstigen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht nach. Zu seinem Tod 2014 hat die CDU erklärt, er sei ein erstklassiger Politiker mit Weitsicht gewesen. Längst Geschichte. Der bislang letzte CDU-Ministerpräsident in Niedersachsen verlor sein Amt vor gut 10 Jahren. Heute heißt er Ministerpräsident Stefan Weil. Der ist Sozialdemokrat und gerade im Oktober für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Weil ist beliebt und gilt als Kümmerer, der zum Beispiel für kostenlose Kitas gesorgt hat. Die CDU hat Sebastian Lechner. Der soll übermorgen auf dem Landesparteitag in der Braunschweiger Stadthalle zum neuen CDU-Landeschef gewählt werden. Tagesordnungspunkt 11. Unser Landeskorrespondent Sebastian Brandau über das, was die CDU noch ändern will.
Für uns ist natürlich das Regieren immer das, was wir anstreben.
Gut 3 Monate ist die Landtagswahl in Niedersachsen jetzt her. Für die CDU und Sebastian Lechner endete sie in der Opposition. Als Generalsekretär hat Lechner den Wahlkampf im vergangenen Jahr gestaltet. Die Aufarbeitung habe öffentlich bereits begonnen, werde intern noch lange Zeit weitergehen.
Wir werden uns mit den Fragen beschäftigen, warum gehen eigentlich so viele Menschen eigentlich gar nicht mehr zur Wahl. Landtagswahl, 60% Wahlbeteiligung kann niemanden zufriedenstellen.
Die CDU erreichte 28,1% der Stimmen in Niedersachsen. Das schlechteste Ergebnis für die Partei seit den 1950er Jahren. Damals konkurrierte sie noch mit dem Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten sowie mit der Welfenpartei DP um Stimmen. In den 1980er Jahren erreichte sie teilweise über 50% und noch 2003, also keine 20 Jahre her, holte Christian Wulff 48%. Jetzt eine weitere Niederlage gegen SPD-Amtsinhaber Stefan Weil, geschuldet sicher auch der Krisensituation und der Konstellation, dass der gescheiterte CDU-Spitzenkandidat Bernd Altusmann als Juniorpartner den beliebten Ministerpräsidenten Weil angreifen musste, sagt Politikwissenschaftler Peter Nitschke. Aber die CDU habe sich auch nicht ausreichend bemüht um den ländlichen Raum, in dem auch Nitschke an der Universität Vechta lehrt.
Und wenn man dann einen Wahlkampf geführt hat, der ja dann auch den ländlichen Raum, ich sage jetzt nicht links hat liegen gelassen, aber doch nicht wirklich gerecht gewesen ist. Bei der Frage ländlicher Raum, da spielen auch sehr viele konservative Strukturen hinein, vom Milieu, vom Kulturverständnis, von der Bedeutung der Traditionen. Diese Karte ist nicht wirklich aufgegriffen worden. Und zwar strukturell schon seit Jahren nicht.
Ein Vorwurf, den Landwirte auch bei Protestaktionen bei CDU-Veranstaltungen zum Ausdruck brachten. Die Direktmandate in ihren Hochburgen im ländlich geprägten Westen Niedersachsens kann die CDU zwar verteidigen, aber mit deutlich niedrigeren Ergebnissen. Und gerade hier gewann die AfD Stimmen hinzu. Etwas, was auch Sebastian Lechner besonders wurmt.
Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, warum wählen so viele auch die AfD? Was steht dahinter? Und was können wir für unsere Arbeit daraus lernen?
Die CDU-Fraktion im neu gewählten Landtag hat Sebastian Lechner an die Spitze gewählt. Lechner ist Jahrgang 1980, langjähriger Vorsitzender der Jungen Union in Niedersachsen. Nach dem angekündigten Rückzug des bisherigen Landesvorsitzenden Altusmann will Lechner nun auch Parteivorsitzender werden. Auf dem Parteitag der CDU in Braunschweig am Wochenende ist er einziger Kandidat.
Wofür jetzt der neue Kandidat steht, ist auf jeden Fall Verjüngung.
Sagt der Professor für Politikwissenschaft, Nitschke.
Damit auch Modernisierung, das ist ja das Versprechen. Die Frage wird sein, wie er sich dabei aufstellt. Denn er muss natürlich aufpassen, den Wahlkampf, den hat er ja auch zentral gemanagt. Also geht dieses Wahldesaster für die CDU bald auch auf seine Strategie zurück. Man muss lernfähig sein und dafür spricht natürlich jetzt auch sein jüngeres Alter, dass er hier an der Stelle bei der versprochenen Modernisierung in die großstädtischen Räume gleichsam die ländlichen Räume nicht vergisst, sondern auch dort ein Angebot kommunikativer und vor allen Dingen struktureller Art wird unterbreiten müssen.
Sebastian Lechner scheut die Verantwortung nicht, die er in der Partei übernimmt. Wann immer er kann, betont er aber auch die Bedeutung seines Teams. In der Fraktion ist die Göttinger Abgeordnete Carina Herrmann als parlamentarische Geschäftsführerin an seine Seite gerückt. Durchaus überraschend, denn sie ist neu im Parlament. Herrmann kommt aus der Universitätsstadt Göttingen, wo die Grünen bei Wahlen inzwischen stärker sind als SPD und CDU.
Ich bin seit 2020 Stadtverbandsvorsitzende und Parteichefin der CDU in Göttingen und habe auch da an der Modernisierung und Neuausrichtung der Partei mitgearbeitet. Ich habe einen Oberbürgermeisterkandidaten Dr. Kangarani aufgestellt, Volljurist mit persischen Wurzeln, wo es uns gelungen ist, ganz neue Wählerschichten auch für die CDU zu gewinnen in Göttingen. Aus der Kultur, aus der Universitätsszene, die Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien, das sind die Themen, wo wir als CDU in der Mitte und auch sozusagen links rüber gut Gesprächsfäden aufrechterhalten müssen, damit wir eben auch in den Städten, in den großen Städten gewinnen und nicht nur im ländlichen Raum.
Den wiederum soll im neuen CDU-Team Marco Moormann repräsentieren, Abgeordneter aus dem Landkreis Rothenburg-Wümme zwischen Hamburg und Bremen, agrarpolitischer Sprecher der Fraktion. Selbst studierter Landwirt und seit 33 Jahren in der Partei aktiv, soll er neuer Generalsekretär werden.
Ich war damit mit den agrarpolitischen Themen ja insbesondere auch in der letzten Wahlperiode schon viel unterwegs, eben ja auch über meine aktive Mitarbeit im Agrarausschuss. Bin im Landtagswahlkampf rauf und runter quer durch Niedersachsen gewesen, habe viele, viele Gespräche auch in landwirtschaftlichen Diskussionsrunden geführt. Und Umfragen, die uns vorliegen, zeigen ja, dass Landwirte und Landwirtsfamilien am Ende auch wieder mit knapp 70% die CDU gewählt haben. Insofern glaube ich, dass wir in diesem Prozess dieser Wiederherstellung von Vertrauen in die Arbeit der CDU für die Landwirte sicherlich hier in Niedersachsen schon eine ganze Menge erreicht haben.
Ein jüngerer Parteichef, eine Frau aus der Stadt, dazu ein an der Basis verwurzelter Landwirt. Für die neuen Personen an der Spitze der CDU gilt es nun insbesondere, gegen den beliebten Ministerpräsidenten Stefan Weil und seine Regierung überhaupt erstmal einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen, sagt Politikwissenschaftler Peter Nitschke.
Da würde ich immer sagen, sachorientierte Politik, das gilt für Regierung wie für Opposition, zahlt sich aus. Aber da muss man auch bereit sein, wenn es einen Dissens gibt in der Sachfrage, und da bieten sich ja einige Felder an, gerade für Niedersachsen, da muss man auch bereit sein, den Streit auszutragen.
In dieser Woche dürfte sich auch ein klassisches CDU-Thema wieder aufgetan haben. Fast 10 Jahre hatte SPD-Minister Boris Pistorius in der Innenpolitik kaum Angriffspunkte geboten. Daran wird sich der oder die Neue messen lassen, auch von Seiten der Opposition im Niedersächsischen Landtag.
Sebastian Brandau über die CDU in Niedersachsen. Eigentlich sollten die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland, Neckarwestheim, Isar 2 und Emsland, jetzt ausgeschaltet sein. Das ursprüngliche Ende war für den 31. Dezember vorgesehen. Aber dann gab es ja wegen der Energieunsicherheit und wegen des Krieges gegen die Ukraine einen Streit in der Ampelkoalition, der mit einem Machtwort des Kanzlers beendet wurde. Jetzt ist Atomschluss am 15. April. Tja, und dann? Wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Atomkraftwerk vollständig zurückgebaut ist? Wann grasen da wieder Kühe? Tom Schimmick hat unter anderem das AKW Brunsbüttel besucht, das schon vor 15 Jahren ausgeschaltet wurde. Es steht immer noch.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kontamination. Bitte Kleinteile entnehmen. Bitte beim Strahlenschutz melden. Gehen Sie zurück.
Wir essen nicht im Kontrollbereich, wir haben auch nichts irgendwie mit dabei.
Herzlich willkommen im Kontrollbereich.
Besuch im Atomkraftwerk Brunsbüttel an der Elbe, 75 Kilometer stromabwärts hinter Hamburg, kurz vor der Nordsee. Nicht das typische Atomei. Der schwarze Kasten mit Schornstein sieht eher aus wie eine Fabrik. Ein sogenannter Siedewasserreaktor, gebaut Anfang der 1970er, in der Frühphase des damals euphorisch betriebenen nuklearen Aufbruchs. Baureihe SWR 69. Das AKW ist nahezu baugleich mit dem österreichischen Kraftwerk Zwentendorf an der Donau, das viel berühmter ist, weil es nach einem Volksentscheid niemals angefahren wurde. Brunsbüttel war eher für seine Störfälle bekannt. Im Juli 2007 wurde Brunsbüttel final ausgeknipst. Kurz vor Weihnachten 2022 möchte der aktuelle Betreiber, die Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, die Medien über die Fortschritte beim Rückbau informieren.
Dann die 10005.
Es gibt Schaubilder und Kaffee, später feste Schuhe, Overall, Helm, Dosimeter. Und vor dem Betreten des Reaktorgebäudes noch Überschuhe und weiße Handschuhe. Das wirkt fast schon elegant. Dazu, ja, Schwimmwesten.
Nichts abstellen. Nicht auf den Boden stellen.
Auf gar keinen Fall.
Handschuhe bitte anziehen.
Im Dachgeschoss des Meilers erklärt Ingenieur Henning Bieners die Lage.
Wir sind hier auf der Beckenflurebene, 42 Meter Ebene.
Wir haben hier die beiden Becken, den Flutraum und das Brennelement-Lagerbecken.
Ja, mein Name ist Ingo Neuhaus.
Der technische Geschäftsführer von Vattenfall Europe übernimmt.
Und von der Ebene haben wir jetzt die RDB-Einbauten nahezu vollständig zerlegt.
So, bitteschön.
Der RDB, das ist der Reaktordruckbehälter, das Herzstück der Anlage. In der Mitte des Raumes schimmert ein großes Bassin.
So, alle mit Schwimmwesten gehen bitte nochmal hier zum Eingang.
Überall hängen Schilder, Handschuhe tragen, Vorsicht, Kontamination, kein Dauerarbeitsplatz. In einer Ecke liegt der gewaltige Deckel des Druckbehälters, demontiert. Abgebaut wird so ein Atomkraftwerk von innen nach außen. Zuerst die abgebrannten Brennelemente, die liegen jetzt im Zwischenlager gleich nebenan.
Weg heißt nebenan, natürlich. Ja, ja, weg heißt nebenan.
2 Meter da in diese Richtung zu gehen, weil wir hier in der Höhe sind.
Auch der Reaktorbehälter und die Gerätschaften und die Zu- und Ableitung drumherum sind hier nun fast vollständig zerlegt. Knapp 200 Leute von Vattenfall arbeiten daran, dazu hunderte ExpertInnen von Fremdfirmen. Etwa 9000 Tonnen Material sollen später in Endlagern verschwinden.
Wir werden das rausgeholt und dann wird nachher was beladen, was nach Krümmel soll.
Zum Beispiel in Schacht Konrad im niedersächsischen Salzgitter, wo die Bundesgesellschaft für Endlagerung Platz für über 300.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle schafft und ab 2027 mit der Einlagerung beginnen will. Viele dicht bepackte sogenannte Konrad-Behälter warten schon an etlichen Standorten und in Zwischenlagern der Republik, auch hier in Brunsbüttel. Wirklich böse Überraschungen habe es bislang nicht gegeben, sagt Neuhaus.
Keine großen zumindest. Wir hatten gehofft, ein bisschen schneller zu sein.
Unverhofft kommt hier besonders oft. Der Zeitplan gilt immer nur bis zum nächsten Problem.
Ja, bis die Kuh grast, das wird wahrscheinlich so roundabout 15 Jahre noch dauern oder irgendwie in den 30er Jahren, sagen wir es mal so ganz salopp.
Für den Rückbau von Brunsbüttel rechnet Vattenfall mit Kosten von rund 1 Milliarde Euro.
Naja.
Reichen die Rücklagen? Auf jeden Fall, beteuert Neuhaus.
Und wenn es sich da Änderungen ergeben, egal in welche Richtung, werden die Rückstellungen angepasst. Das heißt, die Rückstellungen reichen per Definition immer.
Die 9975 hätte ich gerne freigegeben.
Moment. Zeigst du mal. 9975. Da ist 9975, haben wir.
Perfekt.
Nach 300 Metern. Danke. Rechts abbiegen.
Moin, moin.
Einige Monate zuvor. Besuch im Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle Unterweser. Eine nagelneue Halle hinter einem sehr robust wirkenden Zaun.
Ja, wir haben Ihnen schon mal hier einen Helm vorbereitet und Arbeitssicherheitsschuhe.
Keine Kontamination. Bitte durchgehen.
Hier lagert das strahlende Erbe des AKW Unterweser, ein klassisches Atomei, das direkt daneben aufragt. Für die provisorischen Atommülllager zwischen Brockdorf und Gundremmingen, wie auch für die zentralen Zwischenlager Gorleben und Ahaus, ist die BGZ, die Gesellschaft für Zwischenlagerung MBH, verantwortlich, ein Bundesunternehmen. Die Kosten an allen BGZ-Standorten sowie deren zentrale Verwaltung beliefen sich allein im Jahr 2021 auf gut 250 Millionen Euro. Die Sicherheitsbeamtin hat vor sich auf dem Tisch einen Würfel liegen. Ihr Zufallsgenerator, erklärt sie. Der entscheidet, ob der Besucher noch einmal abgetastet wird.
Bitte Werkausweis auflegen.
Die Lagerhalle ist ein weiß getünchter, riesengroßer Saal mit einem gewaltigen Kran, der über die ganze Fläche schweben kann. Unter dem Kran eine Laufkatze, die per Joystick dirigiert wird. An ihrem Hubseil ein Spreader, ein Greifer, der Fässer und Kisten präzise packen und absetzen kann. Im hinteren Teil der Halle stehen schon etliche Behälter. Graue Kisten, die Konrad-Container und die runden Mosaikbehälter, gelb, etwa 1,5 Meter hoch, mit dicken Wänden. Aktuell sind in Deutschland 33 Atomreaktoren abgeschaltet. 22 Reaktorblöcke befinden sich im genehmigten Rückbau. Nur bei einem Kraftwerk, Würgassen, gilt dieser als beendet. Mitte 2022 zählte man weltweit 204 stillgelegte AKW. Nur 10, meldet der World Nuclear Status Report, seien wirklich komplett abgerissen. Denn überall gibt es Probleme mit der Endlagerung, vor allem der hochradioaktiven Abfälle. Deutschland sucht seit 2017 erneut nach einem Standort nach dem Debakel mit Gorleben und katastrophalen Zwischenlösungen in den Bergwerken Asse im Westen und Morsleben im Osten. Fehlentscheidungen, die weiterhin Milliarden verschlingen. Experten sagen, die Endlagerung wird bis weit ins 22. Jahrhundert dauern. Die Verantwortung hierfür ist 2017 vergesellschaftet worden. Damals einigte sich die Atomkommission darauf, dass die vier Atomkonzerne in Deutschland 23 Milliarden Euro in einen staatlichen Fonds übertragen für die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls. Alle weiteren Kosten darüber hinaus tragen die Steuerzahler. Berechnungen sagen, dass die Aufgabe einen mittleren zweistelligen oder auch einen dreistelligen Milliardenbetrag verschlingen könnte. Wie langwierig, mühsam und teuer der Ausstieg aus dieser Technologie noch werden wird, lässt ein Besuch in Greifswald-Lubmin erahnen, dem größten Atomkomplex der DDR an der Ostsee. Hier waren bis 1990 fünf sowjetische Atomreaktoren in Betrieb, einer fast fertig, zwei weitere noch im Bau.
Hier an der Freimessanlage führen wir Entscheidungsmessungen durch, bei der unser Messgut mit vorgegebenen Grenz- und Richtwerten verglichen wird und darüber dann eine Entscheidung für das Messgut entschieden werden kann.
Seit 33 Jahren wird jetzt abgerissen. Die Freimessanlage arbeitet und arbeitet.
Mein Name ist Jörg Meyer. Ich bin hier in diesem Unternehmen der Stilllegungsverantwortliche für die Maschinentechnik.
Meyer, der eigentlich Lokomotivführer werden wollte, soll 2025 in Rente gehen.
Ich habe angefangen als junger, ahnungsloser, hoffnungsvoller Lehrling, 1. September 1980.
Ein Leben für die Atomkraft. Als die DDR-Reaktoren nach der Wende abgeschaltet werden sollten, demonstrierte Meyer mit vielen anderen lautstark dagegen. Heute hat er eine andere Sicht.
Egal, ob das Klimawandel ist, ob das die aktuellen Ereignisse in Osteuropa sind, habe ich für mich den Schluss gezogen, nein, dieses Restrisiko gerade auch mit Blick auf das Alter der Anlagen, auch in Westeuropa, ist mit gutem Gewissen so nicht tragbar.
Der Abriss in Greifswald-Lubmin, sagt er, könnte noch ein halbes Jahrhundert dauern.
Irgendwelche Pläne, was die radiologische Sanierung drumherum, des Geländes und alles, die sprachen mal irgendwas von 2070.
Schon weil manche Bauteile kolossal verstrahlt sind.
Da muss man nach dem radioaktiven Zerfall der Kernphysik erstmal seinen Lauf lassen.
Sind Sie noch mal richtig raus? Er hat gar nicht gezählt. Einmal hier vorne. Moment, und noch mal rein.
Ingo Neuhaus, der technische Geschäftsführer von Vattenfall, sieht das sehr anders. Er habe sein Leben bewusst der Kerntechnik gewidmet, sagt der Ingenieur auf der Arbeitsbühne über dem Becken im AKW Brunsbüttel.
Ich halte es durchaus für verantwortbar, Kernenergie zu machen. Ich glaube aber auch, dass die Ängste in der deutschen Bevölkerung, woher auch immer, so ausgeprägt sind, dass Kernenergie in Deutschland leider keine Zukunft hat.
Tom Schimek über den langwierigen Abbau eines Atomkraftwerks. Das war das DLF-Magazin mit den Themen, die Ihnen mein Kollege Benjamin Dirks zusammengestellt hat. Ich bin Irene Geuer und wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.